ARD Sounds.
Schlechte Ernte wegen der Hitze. Werden Lebensmittel jetzt noch teurer?
Bessere Drohnenabwehr. Neues Forschungszentrum bei Magdeburg eröffnet.
Und Backen ohne Nachtschicht. Ein Bäcker aus Niedersachsen zeigt, wie das gehen kann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, hier sind wieder Julia Barth und Magdalena Bienert und wir haben Mittwoch, den 19. August.
Guten Morgen und Magda, direkt die erste Frühstücksfrage an dich. Wie stehst du eigentlich zum Thema Pommes?
Oh, liebe ich, ja. Und seit ich einen Airfryer habe, schnitze ich mir die tatsächlich auch selber. Also das ist, geht easy peasy und ja, ich liebe es, aber ich ahne auch, worauf du hinaus willst.
Ja, der Deutsche Bauernverband hat gestern die Bilanz einer sehr schwierigen Ernte in diesem Sommer vorgestellt und Landwirt Hendrik Wortmann aus Kamen im Ruhrgebiet fasst das mit Blick auf die Kartoffelernte, wie ich finde, ziemlich plakativ zusammen.
Ich kann die Kartoffeln nicht mit Sonnencreme eincremen und gleichzeitig warmer Wind aus Westen. Das haben die Kartoffeln halt nicht gut gefunden und dementsprechend sind sie jetzt relativ frühzeitig schon abgereift, abgestorben. Die Ertragsmenge darunter lässt sehr zu wünschen übrig.
Und das heißt, dass deine geliebten Fritten bald kürzer ausfallen könnten. Viele Kartoffeln sind durch diese Dürre nämlich einfach zu klein für Pommes. In Deutschland haben in vielen Regionen die Kartoffeln sehr unter der Hitze und der Trockenheit gelitten. Und Hendrik Wortmann zum Beispiel schätzt, dass er bei sich in Kamen in diesem Jahr ein Drittel weniger ernten wird.
Ja, und im letzten Jahr erinnere ich mich, die Situation war ja komplett anders. Ne? Da gab es ja besonders günstige Bedingungen und eine außergewöhnlich große Ernte. Also ich habe noch diese Bilder vor Augen mit diesen riesigen Lagerhallen voll bis an die Decke mit Kartoffeln. Die wurden sogar teilweise noch verschenkt am Ende. Aber dieses Jahr wieder komplett anders. Und auch beim Getreide erwartet der Deutsche Bauernverband eine unterdurchschnittliche Ernte. Da sind es etwa 7% weniger als 2025.
Und auch hier sind die Hauptgründe ein zu trockenes Frühjahr und diese Hitze. Hitzewelle Ende Juni, das hat an vielen Orten zu Notreife geführt. Notreife bedeutet, dass das Korn, zum Beispiel das Getreidekorn, durch die hohen Temperaturen so in Stress gerät, dass es vorzeitig reif wird und dann eben auch früher geerntet werden muss.
Man muss auch aber dazu sagen, es gibt wirklich krasse regionale Unterschiede. Gerade im Süden und Westen ist die Ernte dieses Jahr besonders schlecht ausgefallen. Ja, und damit natürlich auch die Erträge auf einigen Höfen.
Die Getreideernte war unterdurchschnittlich. Also ich sage mal so, da war man gleich fertig mit der Sache, weil es halt einfach nicht viel zusammenkam. Das war eine richtige traurige Nummer, könnte man so sagen, ja.
Ja, diese traurige Nummer spielt sich in dem Fall auf dem Gut Neuhof in Bayern ab, bei Betriebsleiterin Claudia Steiniger. Und wir wissen natürlich, Getreide ist wichtig für vieles, was wir gerne essen. Ein großer Anteil des Getreides geht aber auch in Futter für Rinder, Schweine und Geflügel.
So, und weniger oder teureres Getreide könnte sich daher indirekt auf unsere Fleisch-, Milch- und Eierpreise auswirken. Ich sage aber bewusst könnte, weil noch zeichnen sich Preiserhöhungen im Supermarkt wohl nicht ab.
Ja, und überhaupt sollten die Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal überschaubar bleiben, weil beim Getreide die Preise meistens schon im Voraus zwischen der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie vereinbart werden. Außerdem muss man noch dazu sagen, dass Getreide weltweit gehandelt wird. Schwächere Ernten in einzelnen Regionen können dadurch teilweise auch ausgeglichen werden.
Und hinzu kommt, fand ich ganz interessant, die Kosten für Getreide, die machen auch wirklich nur einen ganz kleinen Teil des Verkaufspreises aus. Also bei einem Brötchen für 50 Cent hat der Weizen nicht mal einen Anteil von einem Cent. Und wenn Preise steigen, dann also wirklich eher wegen der höheren Kosten für Energie, für Löhne oder den Transport.
Man hört es ja immer wieder, die Situation der Landwirte in Deutschland ist in den letzten Jahren sowieso ziemlich angespannt. Wegen, du hast es gerade gesagt, hoher Kosten für zum Beispiel Energie befinden sich viele Landwirte in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Das sagt der Bauernverband auf jeden Fall.
Ja, vor allem der Dieselpreis ist auch laut dem Bauernverband ein Problem. Aber eben auch Dünger, Pflanzenschutzmittel seien deutlich teurer geworden. Und jetzt stehen viele Höfe wegen der schlechteren Ernte finanziell noch zusätzlich unter Druck. Der Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwig, der spricht sogar von einer toxischen Lage und er fordert von der Bundesregierung ein Sofortprogramm mit Steuererleichterungen und zusätzlichen Hilfen.
Deutschland ist jeden Tag Zielscheibe von hybrider Bedrohung. So sagt es der Bundesinnenminister und er meint damit auch Drohnen, die hier bei uns Industrie- oder Militäranlagen ausspähen oder sogar versuchen anzugreifen. Haben wir gerade vor 2 Wochen am Flughafen in Leipzig erlebt, wo eine Drohne gefunden wurde, die mit Sprengstoff ausgestattet war.
Und deshalb will die Bundesregierung mehr dafür tun, dass wir uns gegen solche Angriffe wehren können. Und ja, als hätte sie es zeitlich extra so geplant, ist gestern in Sachsen-Anhalt ein neues Drohnenforschungszentrum eröffnet worden.
Es gibt ja seit ein paar Monaten schon ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum in Deutschland. Da haben wir auch hier im Podcast schon drüber berichtet. Dann gibt es noch die mobile Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei. Und jetzt kommt eben offiziell noch das Forschungszentrum dazu. In dem geht es, wie der Name schon sagt, darum zu erforschen und dann eben auch zu erproben, wie man Drohnen schneller erkennen und dann eben auch besser abwehren kann.
Das Forschungszentrum ist angedockt beim Flughafen Magdeburg-Kochstedt und es ist ein voll ausgestatteter Verkehrsflughafen, bei dem aber nur noch wenige Flugzeuge landen. Und weil da so wenig regulärer Flugbetrieb stattfindet, eignet sich der eben besonders gut für Tests und Forschung. Auf dem Gelände gibt es auch eine Modellstadt, die ist aus Containern aufgebaut, damit man Drohnenflüge in Städten simulieren kann. Und diese Modellstadt soll auch in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden.
Und diese Forschung dort ist wichtig, weil sich die Technik, die hinter solchen Drohnen steckt, immer schneller entwickelt und Deutschland da gut aufgestellt sein muss, um mithalten zu können. Es wird nämlich immer schwieriger, unterschiedliche Drohnentypen zu erkennen. Und klar, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat, ist es auch nicht so leicht, sich dagegen zu wehren, die Drohne abzuschießen zum Beispiel. Und da will die Bundesregierung eben besser hinterher sein.
Ja, und dafür arbeiten das Innen- und das Forschungsministerium mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen. Das ist schon länger aktiv auf dem Flughafen in Sachsen-Anhalt, wo jetzt auch das neue Forschungszentrum ist. Und da forschen die schon seit 2019 an Drohnen. Bisher eigentlich vor allem zur Erkennung von Waldbränden oder zum Transport, wo Drohnen ja wirklich sehr hilfreich sein können. Mittlerweile aber ja eben immer auch stärker für militärische Zwecke.
Johann Dauer, der beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Drohnenabteilung leitet, erklärt auch ganz gut, was sie da genau machen.
Wir bieten hier eine Entwicklungsumgebung, wo Behörden mit Sicherheitsauftrag, Polizeien und Ähnliches ihre Bedarfe loswerden können. Und wir vernetzen das mit den Laboren, die wir haben, mit der Forschung, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben und verknüpfen das gleichzeitig mit Industrie und Startups, um dann diesen Bedarf möglichst schnell zu lösen und ein neues Produkt mit auf die Bahn zu bringen.
Schon jetzt laufen da quasi im Wochentakt unterschiedliche Tests. Vor kurzem hat die Polizei da verschiedene Abwehrsysteme getestet und jetzt schalten sich eben das Innen- und das Forschungsministerium da auch mit rein. Ziel dieser Forschung und der Vernetzung, wie sie uns Johann Dauer gerade erklärt hat, ist es, dass sich Sicherheitsbehörden und auch Unternehmen in Deutschland im Wettrüsten zwischen Drohnen und Drohnenabwehr einen Vorsprung verschaffen können.
Unsere Kurznachrichten.
In Belgien, in der Nähe der deutschen Grenze, kämpfen Einsatzkräfte immer noch gegen das große Feuer im Naturschutzgebiet Hohenfenn. Zuletzt haben sich die Flammen nicht weiter ausgebreitet, auch weil es geregnet hatte. Weil der Boden größtenteils aus Torf besteht, könnte es Wochen oder Monate dauern, bis der Brand aber wirklich komplett gelöscht ist. Glutnester tief im Boden drin, die werden auch Zombiefeuer genannt und die können tatsächlich auch Jahre später noch ausbrechen. Und ökologisch sind solche Brände wirklich eine Katastrophe, weil Moorgebiet vernichtet wird, das eigentlich CO2 speichert.
Wie kann man die Menschen in Deutschland besser vor Hitze schützen? Das Thema nimmt in der Politik jetzt Fahrt auf. Die SPD hatte vorgeschlagen, dafür das Grundgesetz zu ändern. Mehrere unionsgeführte Bundesländer wollen stattdessen kurzfristig ein Sonderprogramm für Hitzeschutz in Städten auflegen. Mit 500 Millionen Euro zum Beispiel für mehr Schatten, Bäume oder auch Wasserflächen in den Städten. Im nächsten Monat beraten die Bauminister darüber. Wenn Bund und Länder sich da auf konkrete Maßnahmen einigen, hört ihr das natürlich bei uns.
Die jüngsten Aussagen des israelischen Polizeiministers Ben-Gvir sorgen international für immer mehr Kritik. Der rechtsextreme Minister hatte in einem Podcast unter anderem gefordert, Palästinenser gezielt zu töten. Es gebe im Gazastreifen Menschen, die es nicht verdient hätten, zu leben. Vizekanzler Lars Klingbeil hat die Aussagen menschenverachtend genannt und fordert Konsequenzen. Zum Beispiel sollen auf europäischer Ebene Sanktionen geprüft werden. Ben-Gvir ist mehrfach schon wegen Hetze und Terrorunterstützung verurteilt worden.
Wenn ich hier morgens zu unserer Podcast-Aufzeichnung durch die Kölner Innenstadt komme, dann gibt es so ein paar Läden, in denen noch Licht brennt und einige, sehr wenige, in denen schon Licht brennt. Zu letzterem gehört der ein oder andere Bäcker.
Ja, damit wir schön morgens nach dem Podcast unsere Brötchen kaufen können, müssen Bäcker wirklich entweder sehr viel früher aufstehen oder auch eine späte Spätschicht machen. Also es sind echt nicht gerade die attraktivsten Arbeitszeiten für dieses schöne Handwerk. Aber man kann auch aus diesen traditionellen Strukturen ausbrechen, lernen wir jetzt.
Ja, Lukas Kröll zum Beispiel macht das. Der hat sich gedacht, ich möchte es anders machen. Er hat eine Bäckerei in Schöningen im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen und macht einfach erst um 13 Uhr auf, also für Langschläfer quasi. Er hat sich bewusst dagegen entschieden, nachts seine Brötchen zu backen.
Gelernt hat der 29-Jährige in der Handwerksbäckerei seines Vaters in Braunschweig und da hat er eben zu den wildesten Zeiten arbeiten müssen und währenddessen beschlossen, nee, also wenn ich mal selber entscheiden darf, dann ist Schluss damit.
Ich hatte halt keinen Bock auf die Nachtschichten und dann war mein Ziel, wenn ich mich selbstständig mache, dann mache ich es halt so, wie es für mich am angenehmsten ist und das ist dann eben durch die sozialfreundlichen, familienfreundlichen Arbeitszeiten eben ab 5 Uhr und nicht eben von 17, 18 Uhr bis 3 Uhr nachts. Das hat mir immer nicht so gepasst, auch in der Ausbildung nicht. Da musste ich halt immer sehr viele Abstriche machen im Sozialleben.
Ja, fürs Sozialleben ist das ja wirklich nicht förderlich, die normalen Bäckerarbeitszeiten. Und das ist ein Grund dafür, weshalb Bäckereien sich zunehmend schwer tun, auch Mitarbeiter zu bekommen. Da könnte so ein anderes Modell vielleicht helfen. Wobei Lukas und sein Team, muss man ja sagen, immer noch vergleichsweise früh anfangen mit 5 Uhr. Und die müssen immerhin auch 300 Brote und 400 Brötchen backen.
Wir fangen immer um 5 Uhr mit der Produktion an. Haben bis 10 Uhr Zeit, also ein sehr straffes Zeitfenster von 5 Stunden.
Oh ja, und um das zu schaffen, hat Lukas sich dann aber auch entschieden, einfach weniger unterschiedliche Brotsorten anzubieten. Das macht den Aufwand dann nochmal ein bisschen geringer. Und bis 10 Uhr will er eben alles fertig haben, weil eine seiner zwei Filialen schon in Anführungsstrichen um 11 Uhr aufmacht, die andere um 13. Ja. Und auf jeden Fall merkt er, dass er regelmäßig Bewerbungen bekommt mit diesem Modell. Durch die anderen Schichtzeiten kann man eben auch die Arbeit gerechter verteilen und es gibt weniger Überstunden.
Seine Leute wissen das auf jeden Fall zu schätzen. Helge Peters arbeitet seit 1,5 Jahren bei Lukas und ich würde sagen, er wirkt ganz zufrieden.
Ich habe Bäcker gelernt mit 16. Da ist man ganz andere Arbeitszeiten gewohnt. Teilweise um 10 Uhr abends angefangen und da ist das hier doch schon deutlich angenehmer.
Ich liebe diesen Sound, wie sie auf den Teig klopfen.
Ja, ne? Man hört immer so den Teig.
Ja, man kann sich's gut vorstellen.
Sieht ihn richtig vor sich.
Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, wird er seine Brote und Brötchen so spät auch noch los? Weil meistens wollen die meisten ja dann doch vielleicht vor 11 frühstücken. Aber ja, er wird sie los und Lukas versucht das dann auch zu kompensieren, indem er eben noch auf Wochenmärkte verkauft, die ein bisschen später aufmachen und er liefert auch an Gastrobetriebe in der Region.
Man muss übrigens nicht unbedingt zum Langschläferbäcker werden, um ein bisschen was an den Arbeitszeiten zu verbessern, wobei ich das mit dem Langschläfer weiterhin dringend in Anführungszeichen setzen möchte.
Ja.
Auch in anderen Ecken Deutschlands findet man Bäckereibetriebe, die sich neu erfunden haben, damit neben dem Job eben auch noch Familien- und Sozialleben möglich ist.
Ja, in Köln oder Bonn, auch in Bremen und auch in Wittlich in Rheinland-Pfalz haben wir dafür Beispiele gefunden. Da wird zum Beispiel einfach schon am Vortag produziert und eben dann nicht mehr in der Nacht. Oder Bäckereien haben das Sortiment einfach verkleinert, um später anfangen zu können.
Zum Beispiel moderne Kühltechnik macht es dann möglich, dass der Teig dann gut zwischengeparkt werden kann. Und morgens muss das dann alles nur noch in den Ofen. Auch das macht die Schichtzeiten ja deutlich angenehmer.
Ja. So, ich habe jetzt richtig Appetit bekommen. Ne? Vielen Dank.
Hunger.
Boah.
Ja, gestern haben wir hier darüber gesprochen, dass die Aggressivität im Straßenverkehr deutlich zugenommen hat. Und zu dem Thema haben wir ordentlich Post von euch bekommen.
Mhm. Ja, Sascha zum Beispiel hat uns geschrieben, dass wir ihm dabei zu wenig über die Ursachen für diese gestiegene Aggressivität gesprochen haben. Er findet nämlich, dass die Verkehrsregeln dabei ja auch eine wichtige Rolle spielen. Er nennt als Beispiel das Rechtsfahrgebot auf Autobahnen und seiner Meinung nach wird das viel zu oft ignoriert und Mittelspurschleicher, wie er sie nennt, werden einfach nie kontrolliert.
Und er sagt auch, wenn das Auto vor mir an der Ampel nun mal nach 3 Sekunden nicht losfährt, hängt der Fahrer, die Fahrerin am Handy. Wie soll ich der Person denn sonst mitteilen, dass die Ampel grün ist? Da muss ja Hupen sein.
Ja, da bin ich auch schnell dabei dann. Und Wolfgang, der ist bei seinen Kindern sogar vorsorglich tätig geworden. Er hat die sogenannte Telematik-Tarife bei der Kfz-Versicherung gewählt. Die habe ich übrigens auch gemacht, so ein bisschen als freiwillige Selbstkontrolle. Da wird nämlich das Fahrzeug per Sensor und über eine App überwacht. Und wer dann besonders umsichtig fährt, der bekommt einen Rabatt bei der Versicherung. Und Wolfgang, jetzt zieht daraus dieses Fazit.
Wir sollten viel öfter drauf schauen, wie man gutes Verhalten denn belohnt, parallel natürlich zu Strafen für Fehlverhalten. Das ist leider unumgänglich.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem ganz guten Ansatz.
Mhm, voll. So, in diesem Sinne, ich fahre jetzt ganz vorsichtig und umsichtig nach Hause und sage Tschüss bis nächste Woche. Und morgen hört ihr dann Moritz hier neben Julia am Mikro.
Bis morgen.
Ciao, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.